Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders, denn eine Sache gab es hier auf dem Podcast schon lange nicht mehr, nämlich mal einen Einblick in ein Unternehmen und die Personalarbeit eines Unternehmens. Das werden wir hier und jetzt und heute ändern. Ich habe zu Gast Dr. Stefan Manz. Er ist Head of Culture and Collaboration at Urban Sports Club und wird uns gleich erzählen, wie die Arbeit dort so läuft. Herzlich willkommen, Stefan.
Herzlich willkommen, Gero. Schön, hier zu sein.
Ja, freut mich auch total, dass du da bist, denn ich glaube, dass ihr ein sehr spannendes Unternehmen seid und auch eine ganze Menge spannende Themen rund um euer Arbeitsmodell und Leadership auf der Pfanne habt. Da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen, aber erzähl doch vielleicht erstmal ganz kurz zu dir. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
Wie bin ich dahin gekommen, wo ich heute bin? Ich versuche es mal abzukürzen. Ich komme aus der Unternehmensberatung, nachdem ich lange Jahre in der Lehre gearbeitet habe und den Weg in das Business gefunden habe, dann über die Arbeit in Organisationen statt nur mit Organisationen, die mich tatsächlich mehr interessiert hat, und bin dann von der Beratungsseite in die erstmal Businesspartnerseite gewechselt, vor allem aber in allen Bereichen, in denen es um Führungskräfte, Unterstützung, Beratung und auch Teamentwicklung geht. Das ist so mein Steckenpferd. Und vor 2,5 Jahren bin ich in der Rolle als Head of HR Business Partner beim Urban Sports Club angelandet. Wenn ich mich erinnere, das war noch genau im Februar 2020.
Ganz kurz vor Corona.
Ja, ganz kurz, sehr unmittelbar. Ich glaube, ich hatte noch so 3 Wochen Urban Sports Prä-Corona erfahren dürfen. Und dann kam alles so etwas anders, als es ursprünglich geplant war, aber nicht minder spannend. Und seit jetzt einem Jahr, einem guten Jahr, habe ich meinen Scope etwas geweitet und bin beim Urban Sports Club für die Bereiche Culture and Collaboration zuständig, zu denen die Business Partner essentiell gehören, aber eben sich nicht nur darauf beschränkt.
Ist, glaube ich, sehr spannend. Dazu muss man, glaube ich, einmal das Unternehmen ein bisschen besser verstehen. Vielleicht kannst du den Urban Sports Club einmal so ein bisschen vorstellen.
Ja, also für alle, die uns noch nicht kennen, zum Glück haben wir schon eine sehr gute und erfolgreiche Memberbase in Europa und vor allem auch in Deutschland. Wir sind Europas größte Plattform für Sport und Wellness. Also man findet bei uns sowohl die Möglichkeit, on-site in Studios einzuchecken, nicht nur bei einem Fitnessstudio Mitglied zu sein, sondern gleich bei über 20.000. 50 Sportarten können sich die Personen und die Menschen aussuchen und nicht nur Sport machen, sondern auch Wellness, Yoga, Sauna und so weiter. Und eines unserer großen Standbeine, die wir haben und weiterentwickeln, ist der B2B-Bereich. Das heißt, unsere Plattform und unser gesamtes Angebot als Mitarbeiter-Benefit in die Unternehmenslandschaft zu tragen, um eigentlich unseren Purpose umzusetzen, nicht nur eigentlich, sondern um unseren Purpose umzusetzen, nämlich Menschen zu einem gesunden und aktiven Leben zu verhelfen. Und das ist unser kleiner, bescheidener Anteil, den auch unser B2B-Team leistet und dafür sorgt, dass gerade in Firmen die richtige Unterstützung am Platz ist, um unser Produkt in die Belegschaft zu tragen.
Also das, was ihr da macht, sozusagen mit dem Ziel, Menschen irgendwie gesund zu halten, durch Sport, Bewegung, gesunde Lebensweise, da bist du direkt auf der Sinnebene unterwegs und musst nicht irgendeinen Schlenker drehen, wie das viele Unternehmen machen müssen. So sehe ich es zumindest. Also ist das aus deiner Sicht auch so?
Ja, absolut. Also das macht es uns tatsächlich auch einfacher, für Mitarbeitende im Urban Sports Club diese Frage zu beantworten. Inspire people to lead an active and healthy life. Gleichzeitig ist es natürlich auch für alle Mitarbeitenden nochmal auch die Frage, wie wichtig ist das Thema Purpose für mich in meiner alltäglichen Arbeit? Und das sieht natürlich von Team zu Team und von Aufgabenbereich zu Aufgabenbereich auch nochmal anders aus. Ja. Hat aber auch einen sehr, sehr großen Stellenwert in der Art und Weise, wie wir die Herausforderungen der Zukunft auch meistern wollen.
Das ist eigentlich ein ganz guter Übergang. Also du hast ja eben schon gesagt, du hast eigentlich unmittelbar vor der Pandemie beim Urban Sports Club angefangen. Und natürlich war dann so wahrscheinlich wie bei allen anderen auch so der 15. März so ein magischer Stichtag, wo aus Arbeit vor Ort auf einmal Remote Work wurde. Ich gehe mal davon aus, das wird bei euch nicht viel anders gewesen sein. In deiner Rolle oder auch in deiner damaligen und jetzigen Rolle ist natürlich auch die Frage, wie arbeitet man miteinander und sozusagen, was bedeutet das für die Kultur eines Unternehmens? Vielleicht kannst du da einmal erzählen, wie das bei euch vonstatten gegangen ist, zumal ich ja glaube, dass das, was ihr so macht, also walk the talk, selbst auch sportlich aktiv sein, Sportverein, das hat ja auch viel damit zu tun, sich zu treffen, physisch Zeit miteinander zu verbringen, das war ja alles nicht mehr möglich. Also vielleicht bei euch sogar noch eine größere Herausforderung als in anderen Unternehmen, die die ganze Zeit eigentlich schon auch vom Geschäftsmodell sowieso remote und digital unterwegs waren.
Puh, ja, 15. März, es hat uns auch sehr unvorbereitet getroffen, auch so ein bisschen unglaubwürdig. Ich kann mich noch erinnern, dass wir im Team zusammenstanden und versucht hatten, die Situation so ein bisschen einzuordnen für uns. Mhm. Aber was kommt denn da auf uns zu? Und muss gestehen, wir haben es alle unterschätzt, aber wahrscheinlich sind wir noch nicht die Einzigen, die das unterschätzt hatten. Und dann sind wir erstmal durch die rein operativen Stürme gegangen, mal zu lernen, wie bringt man sozusagen einmal die Teams in einen Remote-Arbeitszusammenhang, wie hält man sie dort? Wir hatten ja das Glück, dass wir von Kurzarbeit profitiert haben. Das heißt, wir konnten das Team weitestgehend zusammenhalten und sind auch so da durch die 2 Jahre, kann man ja fast sagen, ne, dann auch einigermaßen gut durchgekommen. Gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, dass es sehr von einzelnen Führungskräften abhängt, wie gut es gelingt, dass Menschen nicht mehr sich gemeinsam am Arbeitsplatz begegnen. Wie ich eingangs schon gesagt hatte, wir hatten sehr, sehr schnell ein Online-Angebot auf die Beine gestellt. Das war auch überlebenswichtig. Online-Classes, die wir dann im Alltag genutzt haben, aber es ist nicht dasselbe, wenn man sich über einen Zoom-Call in Kacheln beim Workout zuschaut oder ob man sich natürlich selber als Team dabei erlebt und haben daraus unsere Learnings gezogen, würde ich sagen, die 2 Jahre und sind dann zu einem neuen Arbeitsmodell gekommen. Denn nicht alles, was so in der Remote-Zeit erfahren wurde, war auch per se schlecht. Ne? Also wir haben zum Beispiel gemerkt, dass insgesamt die Produktivität durchaus insbesondere in der Anfangszeit hochgegangen ist. Dass Menschen es genossen haben und sich daran gewöhnt haben, natürlich eine wesentlich höhere Flexibilität in der Lebens- und Alltagsgestaltung zu haben. Also nicht nur immer von der Michael-Kirch-Straße aus zu arbeiten, sondern schlicht und ergreifend dort zu arbeiten, wo sie gerade Lust haben. Und zwar länderübergreifend oder ländergrenzenübergreifend. Und gleichzeitig haben wir die Erfahrung gemacht, die ja auch im März diesen Jahres hat das St. Gallner Institut für Führung und Personalentwicklung eine Studie veröffentlicht, so eine Längsstudie, ich glaube von 2016 ging die bis 2021 über Hybridarbeit. Und die haben in ihrer Studie auch herausgearbeitet, dass sich also viele Menschen isoliert gefühlt haben, weniger engagiert und auch emotional erschöpft. Und das haben wir bei uns intern natürlich auch wahrgenommen. Und daraus jetzt so die Lehren zu ziehen, auf der einen Seite diese Flexibilität weiterhin zu ermöglichen, auf der anderen Seite uns als Team und wie ich ja sagte, das, was uns, denke ich, auch intern so stark macht, ne, dass wir uns begegnen und dass wir auch miteinander Dinge tun, physisch, das zusammenzubringen, hat dann dazu geführt, dass wir Mitte letzten Jahres in so eine kleine Testphase gegangen sind von knapp 6 Monaten und Anfang dieses Jahres dann hybrides Arbeitsmodell ausgerollt haben.
Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben? Was macht das bei euch aus? Also beispielsweise könnte ja Hybrid sein, jeder Mitarbeitende soll 2 Tage in der Woche im Büro sein, den Rest der Zeit ist frei verfügbar oder man sagt, nur auf Anordnung, wenn es besonders wichtig ist, müssen sich alle im Büro treffen. Wie ist da euer Regelwerk? Wie geht ihr damit um?
Tatsächlich sehr flexibel. Die Regel, die es tatsächlich gibt, ist, dass jede Mitarbeiterin in einem festen Standort zugeordnet ist. Das kann hier in Deutschland sein oder eben auch in den anderen europäischen Standorten, die wir haben. Es gibt eine klare Zuordnung zu einem Standort und der Standort ist in der Regel auch der Standort, in dem vor allem die Teamarbeit stattfindet. Also wenn mein Team überwiegend in Berlin arbeitet, dann ist auch mein zugeordneter Standort Berlin. Davon abgesehen ermöglichen wir es allen Mitarbeitenden, bis zu 4 Monaten im Jahr aus dem europäischen Ausland heraus zu arbeiten. Und wir überlassen es den Teams in ihrer Selbststeuerung beziehungsweise den Teamleads, in welcher Frequenz und wie häufig sie sich im Büro sehen wollen. Also Beispiel in meinem Team sehen wir uns geschlossen auf jeden Fall immer einmal die Woche. Wer möchte, kommt auch noch mal einen zweiten Tag rein in der Woche. Manche sind auch noch länger da, aber das ist sozusagen der Rahmen bei uns. Wenn ich jetzt an unser Partnermanagement-Team denke, die weiter verstreut auch über die gesamte Republik unterwegs sind, dann haben die so alle 6 Wochen tatsächlich ein mehrtägiges Meeting und Get-Together vor Ort und sind ansonsten überwiegend remote unterwegs. Also es ist sehr auf die Bedarfe der einzelnen operativen Einheiten ausgerichtet und auch Teams ausgerichtet, wie wir dann dieses hybride Modell füllen. Führt allerdings dazu, dass das Arbeiten in Präsenz und miteinander sich verändert und auch gute Gründe braucht. Und damit verändert sich auch so der Fokus im Team. Wie schaffe ich gute Zusammenarbeit im Team und was hat es wiederum für Auswirkungen auf die Führungsrolle? Und ja, da haben wir einige Erkenntnisse gesammelt in den letzten 2 Jahren, die wir hoffen, in die Zukunft zu tragen. Also da sind wir sozusagen in einer Art Anfangsphase. Und kann vielleicht ein bisschen was von der Werkbank hier berichten, was wir jetzt in den letzten Monaten eingeführt haben.
Ja, super gerne, klar. Also sozusagen aus dem operativen Herzen des Sports Club. Was waren das für Erkenntnisse und woran arbeitet ihr da gerade?
Also die Erkenntnisse selber sind jetzt gar nicht so Rocket Science oder so wahnsinnig neu. Ne? Wir kennen die ja alle aus dem Umfeld New Work. Wir haben, wie glaube ich, ganz, ganz viele anderen Unternehmen auch, also gerade so in der Wissensökonomie, das ist ja, ich glaube, das muss man auch nochmal relativieren. Ne? Wir sind ein Tech-Unternehmen, das heißt, ich würde uns so dem sozialen Feld der Wissensökonomie zuordnen. Das heißt, wir arbeiten mit dem, was unsere Mitarbeitenden zwischen den Köpfen haben. Und außer ein bisschen Equipment brauchen die auch nicht viel, um produktiv zu sein. Das sieht in anderen, gerade Industriebereichen, natürlich anders aus. Für uns haben wir die Erkenntnis gezogen, dass aus New Work kommend, aus den Gedanken, dieser Fokus auf Servant Leadership, auch nochmal gefüllt mit, dass eine Führungskraft eher die Aufgabe übernehmen muss, im Gegensatz zum früheren Command and Control. Sinngebungsprozesse, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, Sinngebungsprozesse im Team zu ermöglichen. Gerade in den Momenten, wenn ein Team sich, und das ist bei uns ja dann in diesem hybriden Arbeitsmodell auch sehr oft der Fall, sich eben nicht physisch an einem Ort zusammenfinden können. Was meine ich mit Sinngebungsprozessen? Heißt im Prinzip dafür zu sorgen, dass ein gesamtes Team in der Lage ist, eine ähnliche Form von Zusammenhang und Wirklichkeit, mit der sie umgeht, zu schaffen. Und dafür braucht es eine gesonderte Funktion und die nimmt bei uns die Führung ein und damit ändert sich die Führungsrolle auch.
Ja, das ist ja mega spannend, denn ich kann mir vorstellen, dass Führungskräfte aus der Vergangenheit möglicherweise oder mit Sicherheit ja dann auch ihre Rolle sozusagen erstmal rekalibrieren müssen. Und es mag ja auch vorkommen, dass jemand, der unter alten Bedingungen eine gute Führungskraft war, Stichwort Command and Control, sich jetzt vielleicht gar nicht so leicht damit tut. Denn diese Art von Leadership, die du eben ansprachst, hat ja ganz viel auch mit Argumentation, mit Sinngebung, mit sozusagen Verständnis erzielen und vielleicht auch Kompromisse aushandeln zu tun. Ist ja durchaus, sind das andere Skills und Kompetenzen. Ne? Habt ihr da eure Führungskräfte geschult oder hat sich das zufälligerweise so ergeben, dass sie sozusagen von dem alten Style gut in ein neues Denken gelangt sind?
Ich antworte mal darauf mit einem, ist im Prozess. Wir haben auf der einen Seite haben wir, wie viele anderen Startups auch, ein sehr junges Führungsteam teilweise, auch sehr erfahrene dabei. Insgesamt ist sozusagen der Stil, den wir versuchen, in die Organisation zu tragen, Also wenn man fragen würde, ne, welchen Führungsstil würden wir uns wünschen in der Zukunft, dann ein Verständnis für einen wertebasierten Führungsstil. Mhm. Und wertebasiert heißt jetzt nicht einfach nur, ne, hab irgendwie immer die Unternehmenswerte im Kopf und schau mal, was put yourself in the shoes of others, embrace vulnerability oder surf the wave of change, um mit drei von unseren 6 Unternehmenswerten zu nennen, für uns meinen, sondern wertebasiert heißt tatsächlich ein Gespür dazu dafür zu entwickeln, was möchten die Menschen, mit denen ich im Team arbeite, was ist ihnen wichtig in dem Moment und warum handeln sie auch in einer gewissen Weise sinnvoll, also ne, auf den Wert hinbezogen, etwas, was ihnen wichtig ist. Mhm. Dieses Zusammenwirken von Motiven, von der Antriebsenergie und den Werten im Blick zu behalten, das ist sozusagen das, was wir versuchen, die Organisation zu tragen. Und das wird Zeit brauchen. Und es braucht vor allem eine offene Feedback-Kultur. Das ist so der eine Hebel, an dem wir arbeiten. Und der andere Hebel ist ein Leadership-Development-Programm, mit dem wir jetzt insbesondere mit den jungen Führungskräften, die noch unerfahrenen Führungskräften gestartet sind und zum Ende des Jahres hin dann die alten Führungskräfte und dann auch mit hineinholen. Mhm. Parallel dazu, und da kommen jetzt unsere Businesspartner mit ins Spiel, begleiten wir gerade junge Führungskräfte, die das erste Mal in diese Rolle kommen, in einem 100-Tage-Programm, die genau diese Fragen in einem schon eher Coaching-Ansatz mitnehmen, nämlich was bedeutet das für mich persönlich, was sind meine eigenen Motive, was sind meine eigenen Werte und wie übersetze ich das jetzt quasi in dem Arbeiten mit meinen Mitarbeitenden, ne, sodass sozusagen die der Führungsscope oder die Führungsrolle, und jetzt komme ich auf dieses New Work Buzzword zurück, stärker eigentlich in die Funktion moderieren, Räume schaffen, also facilitieren von Sinngebungsräumen im Team, weniger eigentlich hineingeben und kommandieren und coachen erfordert. Und daran arbeiten wir, an diesen Rollen in unserer Führungskräfteentwicklung.
Das ist ein anspruchsvoller Weg, der sicherlich seine Zeit braucht. Und mein Eindruck ist ja oft, weil du über sozusagen Sinnebene auf Teams sprachest, was ich genauso auch unterschreiben würde. Aber meine eigene Erfahrung ist so ein bisschen, wir entwickeln uns zu einem Führungsstil, der immer individueller auf die sozusagen Bedürfnisse ja wirklich von Individuen eingehen muss und da sozusagen auch auf einer Sinnebene aushandeln muss, was ist jetzt sozusagen wichtig für die Organisation, mhm, und wie weit ist das Individuum bereit, darauf einzugehen, mhm, und wo muss die Organisation vielleicht auch mal sagen, okay, also ich sehe, du hast Eltern, die gepflegt werden müssen oder kleine Kinder und ich nehme darauf Rücksicht. Das sind natürlich alles so Effekte, die in Arbeitgebermärkten, wie wir sie früher hatten, gar nicht unbedingt notwendig waren, weil der Markt insgesamt anders war. Jetzt haben wir eigentlich eine Engpass-Situation, die uns auch begleiten wird die nächsten 10 Jahre auf der arbeitnehmenden Seite. Und das setzt natürlich voraus, dass ich immer individuellere eigentlich Dialoge führe. Ne? Würdest du das unterschreiben oder sagst du, nee, das sehe ich nicht ganz so?
Das mache ich mal ein diplomatisch-juristisches sowohl als auch. Ich glaube, dass Menschen, die in Arbeitskontexte gehen und arbeiten mehr, als es vielleicht früher der Fall war, und ich komme wieder auf diese Wissensökonomie zurück, in der wir arbeiten, also mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, Sinn erleben wollen in ihrer Arbeit. Die wollen wissen, warum sie etwas tun, und die wollen sich als wirksam und sinnhaft erleben. Ja. Ich würde es auch nicht pauschalisieren auf die gesamte Arbeitswelt, aber das ist sozusagen, das sind die Menschen, mit denen wir zu tun haben und mit denen wir arbeiten. Und auf die müssen wir uns natürlich einstellen. Und dass wir in einer Welt zunehmender Individualisierung leben, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Und dass Arbeitgeber und Organisationen sich darauf einstellen, auch nicht. Denn, und das ist so eine meiner Grundüberzeugungen, ne, oder Grundparameter für die gesamte Organisations- und auch Personalarbeit, ist die, dass eine Organisation letztlich nichts anderes ist als die Gesamtheit aller Menschen, aller Individuen, die bereit dazu sind, ihre Lebenszeit dafür zu investieren, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Stichwort Purpose. Und wenn wir in Organisationen es nicht schaffen, diese Klammer zu stiften, dass Menschen freiwillig miteinander arbeiten, dann haben wir hohe Fluktuationen. Und da jeden Tag immer ein Stückchen besser zu werden, ich glaube, das ist unsere Herausforderung und auch Aufgabe und Verantwortung als Führungskräfte. Und eben dann dafür zu sorgen, dass es den Menschen, wenn sie bei uns in der Organisation arbeiten und sich committen und die Organisation mit uns bilden, auch das Bestmöglichste, die bestmöglichste Lebenserfahrung sammeln können, die wir ihnen bieten können. Ne? Will ich nicht sagen, dass es optimal ist, aber danach zu streben, dass Menschen diese Sinnerfahrung für sich, Wirksamkeit, auch leben können. Und das ist natürlich ein Trade-off. So, also du kommst ja nie irgendwie an den Idealpunkt, aber es zumindest im Kopf zu behalten und es auszubalancieren, ist, denke ich, auch der Antrieb gewesen, zu sagen, wir gehen diesen Weg in eine hybride Arbeitswelt mit dem Urban Sports Club.
Da würde ich völlig unterschreiben, was du sagst. Da denke ich wirklich gleich drüber. Jetzt auch mal unabhängig von meiner Rolle hier als Blogger und Podcaster, bin ja auch Geschäftsführer eines Unternehmens. Da würde ich das komplett unterschreiben. Ist sicherlich auch ein bisschen zielgruppenabhängig, hast du ja erwähnt. Also wer sind die Mitarbeitenden im jeweiligen Unternehmen? Da mag das ein bisschen differieren, aber ja, wenn du in der Wissensökonomie unterwegs bist, ich glaube, da gibt es keine Alternative dazu. Und ich wollte dich eigentlich nur mal fragen, was die großen Challenges nach vorne raus sind, aber ich glaube, die hast du gerade schon implizit mitbeschrieben. Ne? Es ist im Grunde genommen, diesen Weg zu starten, das habt ihr schon gemacht, ihr seid mittendrin und sozusagen das konsequent weiter in die Organisation zu bringen. Das ist wahrscheinlich mit die größte Herausforderung, und wenn es klappt, dann hast du im Ergebnis zufriedene Mitarbeitende, die ihren Wertbeitrag leisten und eine geringe Fluktuation. Das ist, glaube ich, der absolute Wert, der dadurch entsteht.
Ja, Gero, ich würde es vielleicht sogar noch mal ergänzen durch zwei weitere Aspekte. Gerne. Also was sind Challenges, die wir im Bereich Culture and Collaboration sehen und eigentlich in der ganzen People Experience Organisation. Ich glaube, das eine ist, ein hybrides Setup zu finden, das eine gesunde und authentische Kultur einerseits erhalten kann, auch noch ausbauen muss, ne? Und gleichzeitig, dass wir uns in eine Richtung entwickeln, die für uns erstrebenswert ist. Also eine Herzensangelegenheit, die ein bisschen ressourcenlastiger ist, aber eine Herzensangelegenheit meinerseits ist, jetzt in der zweiten Jahreshälfte, vielleicht braucht es auch noch ein bisschen länger, in der organisationsweite Diskussion darüber einzusteigen, was ist eigentlich die Zielkultur 2025 oder vielleicht auch darüber hinaus. Was ist eine Zielkultur, in die wir uns entwickeln wollen? Und um auch wirklich Kulturentwicklungsarbeit betreiben zu können, du kannst ja nichts managen, wenn du nicht weißt, wohin. Das ist sozusagen die eine Herausforderung. Die andere Herausforderung ist, glaube ich, ganz hands-on, pragmatisch Gründe zu schaffen, dass Menschen Lust haben, ins Büro zu kommen. Also, dass sie sich entscheiden, ich lebe in Berlin, ich lebe ein bisschen am Stadtrand von Berlin. Ich kann auch nicht verhehlen, dass das ein oder andere Mal ich mir morgens denke, fahre ich jetzt rein oder fahre ich jetzt nicht rein, nehme ich insgesamt 2 Stunden Pendel am Tag in Kauf oder eben nicht. Und da müssen wir gute Gründe schaffen. Wir müssen Anreize und Lust machen, ins Office zu kommen. Und das schaffen wir, glaube ich, vor allem, indem wir unsere Offices mehr als Begegnungsräume für sozialen Austausch, für Spontanität und vor allem auch kreatives Arbeiten nutzen, als es in der Vergangenheit der Fall war, wo wir uns eher dann mit unseren Laptops hinter Monitoren versteckt haben.
Absolut.
Und das wird eine weitere Challenge sein. Da, glaube ich, gibt es noch kein Patentrezept. Wer immer sich auf der gleichen Challenge da draußen befindet und vielleicht schon ein paar gute Ideen hat, ist herzlich eingeladen, mal Kontakt mit mir aufzunehmen.
Also ich glaube, auf der Challenge befinden sich ganz viele. Die Frage ist immer, wie gut die Ideen sind und ob die Ideen sozusagen zum Erfolg führen. Aber das ist gerade im Werden, denn dafür befinden wir uns ja gerade in einem riesengroßen, wie ich das immer beschreibe, Sozialexperiment. Das, was gerade passiert mit der Pandemie, haben wir alle so noch nicht erlebt. Und im Kontext mit der Digitalisierung haben wir halt ganz andere Möglichkeiten, als das noch vor 5 oder 10 Jahren der Fall gewesen wäre. Mega spannende Zeiten. Wir können das Gespräch gerne mal in einem Jahr fortführen und gucken, wo ihr dann dasteht. Für heute sind wir schon ziemlich am Ende der Zeit. Ich habe noch eine letzte Frage, vielleicht noch einen Inspirationstipp von dir. Gibt es irgendwas, was du den ZuhörerInnen hier mit auf den Weg geben möchtest?
Vielleicht eine Inspiration. Ich habe ja vorhin so ein bisschen von Erschöpfung, emotionaler Anstrengung auch unter Corona gesprochen. Mhm. Das, was mir da sehr geholfen hat, war die Entdeckung eines Niederländers, dass man durch Atemtechnik, das ist jetzt vielleicht auch nicht so wahnsinnig revolutionär, aber durch Atemtechnik hervorragend seine Selbststeuerung und sein Mind steuern kann. Also Wim Hof ist eine Inspiration, die ich aus den letzten 2,5 Jahren mit mir nehme. Nicht nur seine Atemtechnik, ich dusche schon seit vielen, vielen Jahrzehnten kalt, aber habe das jetzt mal in eine ordentliche Wim Hofsche Struktur gegossen und das tut mir sehr gut.
Also sehr spannend, habe ich noch nicht von gehört, werde ich direkt auch mal verlinken. Gibt es auch eine Webseite zu, wimhofmethod.com. Hänge ich einfach mal mit rein. Danke für den guten Tipp.
Gerne.
Hat total Spaß gemacht, Stefan. Dir wünsche ich jetzt erstmal weiterhin viel Spaß, vor allen Dingen und natürlich auch Erfolg beim weiteren Weg im Urban Sports Club. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast.
Vielen Dank, Gero, für dein Interesse, für die Fragen und dafür, dass du und alle da draußen euch die Zeit genommen habt, auch dem zuzuhören. Vielen Dank und vielleicht in einem Jahr dann wieder, ne?
Exakt. Also bis bald, Stefan. Ciao.
Tschüss.
Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht sonntags lesen, geht auch montags oder dienstags. Ich würde mich sehr freuen, hier nochmal die URL saatkorn.com/Newsletter. Tja, dann bis bald. Ciao.